Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Karlsruhe ist seit über 10 Jahren meine Heimat. Fühlt sich komisch an, das als Schwabe zu sagen. Aber es ist, glaube ich, so. Ja. David muss sogar lachen drüber, gut. Also Karlsruhe ist ja momentan ein bisschen schwierig. Wenn ich irgendwo hinfahre in Karlsruhe, dann bleibe ich auf jeden Fall irgendwo hängen, wo ich eigentlich nicht hängen bleiben wollte. Stehe in irgendeinem Stau, in irgendeiner Umleitung oder was weiß ich. Baustelle an Baustelle reiht sich in Karlsruhe und es nervt wie die Sau einfach nur. Und wir Menschen sind eigentlich Leute, die keine Veränderung mögen. Wir würden am liebsten haben, dass alles so ist. Ich habe die Woche gerade einen Artikel darüber gelesen, wie das so psychologisch zu erklären ist, dass Menschen Veränderungen hassen. Aber wir werden immer wieder angestachelt, uns zu verändern, dann, wenn Not eintritt in unserem Leben. Ja, Karlsruhe, Baustellen, eine der Städte mit den meisten Baustellen in Deutschland. Auf einmal muss ich mich verändern. Ich muss früher losgehen, wenn ich irgendwo hin will. Das ist für mich ganz schön schwer, weil bei mir ist so alles durchgetaktet und wenn ich dann 10 Minuten brauche für die Fahrzeit, dann fahre ich aber auch 10 Minuten, bevor der Termin losgeht, fahre ich dann los. Und jetzt komme ich immer zu spät deswegen. Ja? Bin ja sonst nicht so der Superpünktlichste, aber jetzt ist Katastrophe in Karlsruhe. Diese Not zwingt mich, was zu verändern. Ich muss richtig vorplanen, muss schon einplanen, Eventualitäten und Stau und so. Oder sie zwingt mich vielleicht auch, mein Beförderungsmittel zu ändern. Zum Beispiel aufs Fahrrad umsteigen. Wobei ich glaube, so groß ist die Not doch nicht. Aber das könnte sein, wenn es noch schlimmer wird. Es ist doch oft so, dass erst Not und Schmerz uns im Leben zu irgendwas zwingen. Irgendwas geht schief, irgendwas passiert und dann denkst du darüber nach, dass du was ändern solltest. Da ist jemand, der vielleicht raucht exzessiv, jemand, der sauft, jemand, der ganz ungesunde Essgewohnheiten hat. Das kann ganz lang gut gehen. Aber in dem Moment, wo dein Körper zusammenbricht und sagt, so kannst du mit mir nicht umgehen, dann denken wir darüber nach, ob wir was verändern sollten. Dann sagen wir, jetzt muss sich was ändern. Oder wenn wir in die Gemeinde reingucken, wird immer leerer, immer älter, immer langweiliger vielleicht, zumindest für die, die nicht kommen. Dann ist eine Gemeinde vielleicht irgendwann an dem Punkt, sagt, ei, durch uns alle 75, irgendwas muss sich ändern. Not zwingt uns dazu, darüber nachzudenken. Läuft hier eigentlich was schief? Oder ist alles noch okay? Und ich glaube, dass jeder von euch Not erlebt. Zum Beispiel, ihr habt eine Krankheit, schlimme Diagnose, das ist eine Not. Hey Erik, so schlecht war es bis jetzt gar nicht. Warte noch ab, es kommt noch besser. Okay. Also, komm wieder, okay? Der Verlust der Existenz zum Beispiel, vielleicht habt ihr einen Job verloren, das ist eine Not, die euch zwingen kann, was zu verändern. Oder vielleicht stirbt euch jemand weg, den ihr lieb gehabt habt. Also, Sachen passieren euch vielleicht. Und dann treffe ich Flüchtlinge, die haben noch ganz andere Nöte. Die haben Sachen gesehen, die willst du gar nicht sehen. Kommt in meinem Horrorfilm vor. Eklig, widerlich. Und die haben Not, kommen hierher. Und dann sind wir auf einmal gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Was will uns das eigentlich sagen? Das ist Thema unserer Predigtreihe. In 4 Kapiteln wollen wir, oder in 4 Schritten wollen wir durch diese 4 Kapitel vom Prophet Joel gehen, die nächsten Wochen. Heute das erste, nächste Woche haben wir ein Sonderthema Christenverfolgung, dann noch einmal 3-mal Prophet Joel. Und ich wünsche mir, dass wir da einen Haufen drüber lernen, über was will Gott vielleicht uns sagen in unserem Leben. Und heute eben dieses Thema, was Gott durch Nöte lehren will. Ist auch cool, hey. Hat noch jemand eine Überraschung oder so? Super. Also, der Joel ist ein bisschen komisches Kapitel, ein bisschen komisches Buch zu lesen. Warum? Wir haben keine Infos über den Mann. Am Anfang steht hier der Joel, der Sohn von Petuel und so weiter. Das war auch schon alles. Wir kennen nur den Namen von seinem Vater und seinen Namen. Fertig. Wir können nicht wissen, wann war das, zu welcher Zeit, ein paar Umstände kriegen wir als Info aus dem Buch, aber die hätten auch überall und immer sein können. Irgendwo zwischen 300 und 900 vor Jesus, irgendwann war dieser Joel, hat er gelebt und er spricht zum Volk Israel und sagt ihnen, hey Leute, bei euch läuft was gründlich schief. Sein Hauptthema ist der Tag des Herrn. Manche der Propheten im Alten Testament sprechen über diesen Tag des Herrn, so ein kommender Gerichtstag, etwas, was auf diese Welt zukommen wird, wo echt schrecklich werden wird. Wo Gott nur mal zeigen wird, dass er nicht der Kuschelgott ist, den man wie ein Teddybär ins Bett nimmt, mitnimmt oder so, sondern dass er auch ein heiliger Gott ist. Und wie der Micha schon in diesem Film so schön dargestellt hat, ist Prophetie am besten an einem Bild zu erklären. Und ich liebe dieses Bild, was der Micha jetzt auch benutzt hat, dieses Bild von den Bergen. Die Propheten sind etwas schwer zu verstehen. Uns kann dieses Bild der Berge helfen. Ich bin total gern in den Bergen mit meiner Frau, meiner Familie zusammen wandern und so. Und dann, wenn du so hochkraxelst auf den Berg und dann stehst du oben und dann guckst du in dieses Alpenpanorama rein, ist Hammer einfach. Ich liebe das total. Da reiht sich dann Bergkette an Bergkette ran und alles scheint so nah zu sein, ne? Du greifst zum ersten und gleich dahinter kommt der nächste und so. Und das sieht alles so aus wie eine große Einheit, ein Bergmassiv. Klar, wenn man es mit dem Flugzeug überfliegen würde, würde man merken, das ist eigentlich alles unterschiedlich. Und oft sieht Prophetie so aus im Alten Testament. Ihr guckt drauf und es sieht alles so wie so ein Bergmassiv aus. Und dann merkt man erst im Laufe, wie es sich entwickelt, dass es eigentlich total unterschiedliche Stationen sind. Da gibt es Täler dazwischen und kleine Hügelchen und bla 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 bla. Aber erstmal kriegst du erstmal so ein Ding präsentiert. Und das macht Joel hier auch. Er präsentiert uns den Tag des Herrn und erst in der weiteren Entwicklung von der Bibel sehen wir, dass das eigentlich viele unterschiedliche Stationen sind, dass da manches im Vorfeld noch passiert und da kommt ja Jesus noch dazwischen und all so Zeug. Also ziemlich aufregende Sachen, die er gar nicht im Blick hat, der Joel hier. In drei Schritten möchte ich mit euch durch dieses erste Kapitel vom Joel heute gehen. Und zwar spricht Joel hier drei unterschiedliche Personen und Personengruppen an. Den ersten größten Teil spricht er an die Anführer im Volk und an das Volk an sich. Dann geht er mehr so auf die Geistlichen los, die Priester damals, die Prediger, Bischöfe, Pfarrer und so, hä? Auf die geht er los. Und ganz am Schluss wendet er sich in einem kurzen zwei Versen an Gott selber. Und in diesen drei Schritten möchten wir mal schön durch diesen Text gehen. Botschaft an die Anführer des Volkes und an das Volkes. Ich habe es mal so beschrieben, in der Not heult und weint. In der Not heult und weint oder heul und weine, wenn es an dich gerichtet ist. Ich habe ein Hobby gehabt als Fünfjähriger, manchmal zumindest. Ich musste mit meinem Daddy Gras mähen gehen, das war bei uns so. Für unsere Hasen Futter holen. Und da haben wir so, ich habe gelernt, so mit der Sense noch Gras zu machen. Dann muss man das so in Blagen aufschichten und dann immer wieder zum Heu wenden gehen, in der Sonne zum Trocknen, damit die was zum Fressen haben und so. Und mein Vater hat uns da recht früh mitgenommen zum Mitarbeiten auf dem Feld. Das kann jetzt wahrscheinlich nur der Joli nachvollziehen, was das heißt. Nur wenige von euch haben das vielleicht selber erlebt, ein paar noch. Und schon als Fünfjähriger war ich da dabei, denke ich, so, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann habe ich ein Hobby gehabt. Grashüpfer fangen. Kennt ihr das? Du stehst da im Gras und dann hörst du dann zirpst du und dann rennst du denen hinterher als Kind. Am Anfang bist du zu dappig, um eins zu fangen, aber irgendwann hast du es raus und dann fangst du eins und dann macht es ja Riesenspaß, mache ich meine Kinder heute noch, dann irgendjemand unter die Nase halten und so ins Gesicht springen lassen. Ja, das ist schön. Dann macht das Leben wieder Spaß als Kind. Grashüpfer, nette Tierchen. Als ich dann als Jugendreferent mit Jugendlichen in die südlichen Länder gekommen bin, zum Freizeitmachen, Italien oder Spanien, oder dann war ich in Kroatien, da siehst du ganz andere, wie soll ich sagen, Exemplare dieser Gattung. Das ist kein Grashüpfer mehr, sondern das sind halbe Maschinen. Ja, so. Und wenn die in einer vermehrten Zahl auftreten, dann kann ganz schön was passieren. Es ist vor kurzem in Brasilien passiert und am Anfang der Sommerferien dieses Jahr in Russland, in Südrussland, Ende Juli, Anfang August. Da möchte man einen kleinen Videoausschnitt sehen aus dem Bayerischen Rundfunk, wo ihr sehen könnt, weil das war ungefähr das, was bei Joel auch passiert ist. 2 Monate her etwa. Juni, da macht Landwirtschaft wieder Spaß. da braucht man nichts mehr ändern. Ist auch ganz einfach. Also da ist natürlich die Existenz weg von den Leuten, die in der Gegend irgendwo was anbauen. Da gibt es nichts mehr. Und zur Zeit Joel war diese Heuschreckenplage, von der wir jetzt lesen im ersten Kapitel, so krass, dass er dann in den weiteren Kapiteln schreibt, dass man sogar manchmal die Sonne nicht mehr gesehen hat. So haben die Heuschreckenschwärme den Himmel verdunkelt. Ich möchte mit euch durch diesen ersten Teil in der Not heul und weine, möchte ich 4 kurze Etappen durchgehen. Weil zu 4 Dinge fordert der Prophet Joel auf. Er sagt, hört mal genau hin, was da eigentlich passiert, dass ihr sowas erlebt. Hört mal genau hin, was passiert da eigentlich? Und dann sagt er, erzähl das weiter, wach auf. Es kann doch nicht so weitergehen wie bisher. Und dann heul mal so richtig. Wir schauen es uns kurz an. Am Anfang Vers 1. Erik, ich bin so stolz, dass du wieder da bist. Das ist schön. Vers 1 und 2. Hör genau hin. Wort Jahwes, das an Joel ben Petuel, also den Sohn Petuels, erging. Hört her, ihr Ältesten, heucht auf, alle Leute im Land. Kam so etwas bei euch schon mal vor? Haben eure Vorfahren je sowas erlebt? Hab gesagt, Menschen möchten sich nicht verändern. Menschen möchten am liebsten, dass alles so bleibt, wie es immer schon war. Und jetzt kommt der Joel und sagt, Leute, nachdenken, Kopf einschalten, hört mal genau hin. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr was verändern müsstet. Ich spiele sehr gerne Gitarre. Klavier kann ich ein bisschen besser als Gitarre, Trompete kann ich noch ein bisschen besser. Aber Gitarre spiele ich eigentlich gerne. Ja? Und wenn ich dann, früher in der Jungschar, wo ich noch Jungschar gemacht habe, jetzt macht er dankenswerterweise, opfert sich der Micha das zu machen, als ich noch Jungschar machen musste, ja, da habe ich dann manchmal die Gitarre rausgezogen, habe angefangen zu spielen und beim Spielen habe ich gemerkt, Mist, die A-Seite, die klingt scheiße, ja. Was machen wir? Wir spielen natürlich nur mit den 4 unteren Seiten, die ganze Zeit keiner merkt was, die Kinder sind sowieso alle unmusikalisch, ist egal. Also 4 Seiten einfach spielen, die Gitarre klingt ein bisschen dünn, die dicken Seiten werden angespielt, aber merkt keiner. So gehen wir oft mit so Sachen in unserem Leben um. Es funktioniert was nicht. Die Not, ein Schmerz ist in deinem Leben, oh, die verpacken wir schön steril in eine Schublade und weg damit. Nicht dran denken, wird schon irgendwie die Zeit halt, die Wunden oder so, oder ich blende es einfach aus. In dem Bereich läuft es ja ganz klasse. Ne? Klassisches Beispiel, Ehepaar, Riesenschwierigkeiten miteinander. Was bockt? Hauptsache ich bin im Beruf erfolgreich. Ja? Man kann sich so schnell dann in eine andere Richtung einfach verlagern und da läuft es ja. Ich blende das aus. Aber schlag doch mal die Gitarre wieder mit allen 6 Seiten an. Das tut richtig weh. Und es muss sein, denn ansonsten gibt es keine Veränderung in unserem Leben. Der Schmerz mutet Gott uns zu, damit sich was verändert bei uns. Alles beginnt damit, dass wir richtig wahrnehmen, dass du hinhörst. Was passiert hier eigentlich gerade in meinem Leben? Was passiert hier eigentlich gerade? Was will Gott mir hier sagen? Bei den Israeliten hier war es ein starkes Gericht. Was es bei dir ist, kannst du vielleicht am besten beantworten. Irgendein Schmerz, irgendeine Not. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sie auch gerade in deinem Leben vorkommt. In meinem Leben könnte ich euch genau sagen, wo es ist. Gott redet dadurch zu dir. Die Frage ist, hörst du zu? Horchst du bewusst hin? Oder blendest es lieber aus, nicht damit zu tun, lass mich einfach so machen, wie ich will. Gott möchte dir was sagen. Hör zu. Nicht nur uns als Einzelpersonen. Ich glaube, dass so redet Gott auch zu der ganzen Menschheit, zu einzelnen Ländern, zu einzelnen Epochen. Ich glaube, es ist nicht ohne Zufall, dass so viele Flüchtlinge wie Heuschrecken über unser Land herfallen. Ich benutze jetzt mal diesen Ausdruck wie bei Joel. Ne? Da hilft uns kein amerikanisch exportiertes Yes, we can, also deutsche Variante, ich bin mir sicher, wir schaffen das oder so. Ne? So à la Bob der Baumeister, jo, wir schaffen das, das hilft uns gar nichts. Es hilft uns vielleicht wieder, dass wir uns auf Gott besinnen. Was will er uns sagen damit? Was will er uns sagen damit? Warum passiert das? Vielleicht, weil wir diese ganzen Länder ausnutzen mit unserer Wirtschaft? Oder vielleicht führt Gott Menschen uns zu, damit wir uns wieder rückbesinnen auf das, was unser Land geprägt hat. Der Glaube an Jesus. Das, was unser Land zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Das Land der Reformation. Besinn dich wieder drauf, was deine Grundlage ist. Gott redet auch zu uns. Die Frage ist, hörst du zu? Und dann sagt Joel, Erzählt es weiter, was in deinem Leben passiert. Vers 3 und 4. Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren Kindern weitergeben. Und diese der nächsten Generation. Dann beschreibt es, was der Nager übrig ließ, hat die Heuschrecke gefressen. Was die Heuschrecke übrig ließ, hat der Abfresser gefressen. Was der Abfresser übrig ließ, hat der Vertilger gefressen. Er beschreibt so diese 4 Entwicklungsstadien der Heuschrecke. Oder vielleicht sind es auch 4 unterschiedliche Heuschrecken, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, was da passiert ist. Er sagt, schrecklich, erzählt es weiter. Erzähl weiter, wie Gott handelt in eurem Land, in deinem Leben. Erzählst du es weiter? In deinem Freundeskreis, deinen Kindern, hier in der Gemeinde? Erzählst du weiter, wie Gott in deinem Leben handelt, was Gott in deinem Leben tut? Oder vielleicht erzählen wir auch immer nur die glanzvollen Geschichten, die Gebetserhörungen, das, was alles so super läuft, wo jeder sagen kann, oh, klasse Christ. Erzählst du weiter, wo Gott Not in deinem Leben zulässt? Und wie er dieses benutzt hat, um zu dir zu reden. Die Israeliten haben diese schreckliche, krasse Heuschreckenplage vor Augen. Und natürlich geht bei ihnen da was im Kopf ab. Sie denken darüber nach, wo kam das eigentlich schon mal vor? Und ihr als gute Bibelkenner wisst es, wo kam diese so eine Heuschreckenplage schon mal vor? Da, 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 2, 3, 4. Nichts? Oh, schade. Also, willst du jemand probieren? Erik? Du bist der Held. Natürlich. Das passiert, wenn man mal kurz rausgeht und nachdenkt. Ägypten. Richtig. Ey. Wahnsinn. In Ägypten kam das schon mal vor. Und da hat Gott eine ganz starke Sprache geredet zu den Ägyptern. Hat ihnen gesagt, so springt ihr mit meinem Volk nicht um, wenn ich es nicht will. Und die Israeliten wussten, sie sind in dieser Tradition aufgewachsen. Jede Generation hat seinen Nächsten erzählt, was Gott damals gemacht hat in Ägypten. Und jetzt passiert es bei ihnen. Das kann doch kein Zufall sein. Und Gott sagt, erzähl das weiter. Erzähl das weiter, ich handle auch heute noch in deinem Leben, im Leben dieser Generation, dieser Menschheit. Und dann sagt er weiter, wach endlich auf. Wach endlich auf, betäub dich nicht weiterhin. Vers 5 bis 7, wacht auf, ihr Betrunkenen, weint. Heult auf, ihr Weinsäufer alle. Oder gutes Bier, der deutsche Aussage. Ne? Mit dem Weintrinken ist es jetzt vorbei. Denn ein Volk hat mein Land überfallen mit einem mächtigen, unzählbaren Heer. Er beschreibt jetzt diese Heuschrecken. Ne? Es hat Zähne wie die von Löwen, ja, Löwen in Gebiss. Sie haben meine Weinstücke verwüstet, meine Feigenbäume geknickt, entlaubt, fortgeworfen, die Zweige starren bleich in die Luft. Statt dass Israel zugehört hat und gemerkt hat, bam, Gott will das sagen in mein Leben, was haben sie gemacht? Sie sind ein Saufen gegangen. Ist viel easier. Du gehst einfach in die Kneipe, hebst ein und bei einer guten Laune, bei einem guten Gespräch, nach dem dritten Bier spätestens hast du vergessen. Immer und immer wieder. Oder vielleicht sind es bei dir ja auch ganz andere Sachen, mit denen du dich ablenkst. Ne? Knallst dich vor den Bildschirm, Nacht für Nacht, Abend für Abend. Oder in eine Beziehung rein. Oder. Du weißt selber, was dein Ding ist, mit dem du dich ablenkst vor der Wirklichkeit. Mit dem du, wo du dich scheust, dich der Wirklichkeit zu stellen, wie es wirklich ist. Gott will reden in dein Leben rein. Er sagt, wach auf. Hör auf, dich zu betäuben. Hör auf, dir den Kopf wegzusaufen oder was auch immer das bei dir ist. Wenn Gott zu uns redet, so wie er zu den Israeliten hier geredet hat, wenn er uns alle Krücken wegnimmt, wenn all das, mit dem du dich ablenkst, auf einmal weg ist, was dann? Hörst du dann zu? Toll, wie der Joel das hier steigert in 3 Schritten. Er spricht, so die erste Krücke, die Gott weghaut, ist so dieses Luxusding. Er sagt, Gott lässt den Weinstock abfressen. Da ist nichts mehr da, wo du dich mit Wein damit machen kannst, wo du dich besaufen kannst damit. Dann ist dein ganzes Luxusding weg. Und dann im zweiten Schritt ab Vers 8 spricht er davon, dass Gott sogar das zerstören lässt, was die Leute eigentlich brauchen für ihr religiöses Leben, für ihre Opfer, Sachen und Rituale. Und dann im dritten Schritt, da wird es noch schlimmer, ab Vers 11 und 12, da spricht er sogar davon, dass das alles weg ist, was sie zum Leben brauchen, ihre Lebensgrundlage. Gott kann immer noch mehr tun in deinem Leben. Er kann dir eine Krücke nach der anderen weghauen. Wenn du immer noch nicht aufwachen willst, immer noch nicht zuhören willst, immer noch so tun willst, Pokerface nach außen, alles in Ordnung und bei mir ist alles okay, brauchst dich nicht um mich kümmern, alles gut. Er kennt vielleicht das, mir ist schon passiert, peinliche Situation, du fährst mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone, es haut dich einfach hin, ne? Da Fußgängerzone darf man sowieso nicht Fahrrad fahren, aber es haut dich hin. Was passiert, wenn dann einer vorbeikommt und sagt, hey, kann ich Ihnen helfen, ist was passiert? Was sagt man? Nee, alles in Ordnung, voll okay, geht schon. Ah, Fuß gebrochen und so alles. Ich trage lieber mein Fahrrad humpelnd allein heim, als zuzugeben, dass was nicht in Ordnung ist. Ist alles in Ordnung, wie schon selber schon passiert. Und dann lauft der andere weg und denkt, scheiße, ich hätte eigentlich Hilfe gebraucht. Nee, alles in Ordnung, alles okay, ich komme zurecht. Wie oft leben wir so? Alles in Ordnung, komm zurecht, alles okay. Gott haut dir eine Krücke nach der anderen weg und sagt, es ist nicht alles in Ordnung. Es ist viel kaputt bei dir. Und es geht immer so weiter, bis du endlich aufwachst und zuhörst. Und dann, und das ist jetzt dieser vierte Untergedanke, und dann mal so richtig heulst darüber, was so schrecklich läuft bei dir. Klag, wein, heule, Vers 8 bis 12. Klag wie eine unberührte junge Frau im Trauersack, die den Bräutigam ihrer Jugend verlor. Speis und Trankopfer sind Jahwes Haus entzogen, die Diener Jahwes, die Priester trauern, die Felder sind verwüstet, der Boden verdorrt, das Korn vernichtet. Zählt das alles auf, der Most vertrocknet, die Oliven verwelkt. Seid entsetzt, ihr Bauern, klagt und weint, ihr Winzer, vernichtet sind Weizen, Gerste, die ganze Ernte ist verloren. Der Weinstock ist vertrocknet, der Feigenbaum verwelkt, auch Granaten, Apfelbaum, Dattelpalm, alles gehört sind entlaubt. Die Freude der Menschen weg, dahin haut so eine richtige Latte runter. Was alles schief läuft in ihrem Leben, was alles schief geht. Und er sagt, klag mal so richtig, heul mal so richtig wie eine junge Frau. Das Wort für junge Frau ist im Hebräischen, kann junge Frau oder Jungfrau heißen, beides. Und das muss eine Frau gewesen sein, die kurz vor der Hochzeit steht vielleicht und die dann ihren Mann verliert. Oder vielleicht gerade verheiratet war, wie so Tobi und Anna, die sind im ersten Gottesdienst jetzt gewesen, die jetzt gerade ein paar Wochen verheiratet sind. Und dann stirbt der eine. Wie schrecklich wäre denn das? Das Leben dahin, du schließt dich ein, heulst nur noch Rotz und Wasser. Und Gott sagt, mach das. Heul doch mal über dein Leben. Heul doch mal über das, was schief geht. Heul doch mal über die Not und den Schmerz und mach nicht immer so, alles in Ordnung, ich komme zurecht, alles cool. Heul mal so richtig über das. Gott verschont uns nicht vor Tiefen, wenn wir ihm nachfolgen. Es ist eine Lüge, wenn Leute sagen, wenn du zu Jesus kommst, wird alles gut. Auf einmal ist alles rosarot. Quatsch. Gott mutet uns ganz schön krasse Sachen zu. Und Gott spricht manchmal eine ganz deutliche Sprache in unser Leben rein, wenn die Sachen auf einmal nicht mehr funktionieren. Und er führt uns in Tiefen hinein, wo wir eigentlich gar nicht rein wollen. Gott hat eben nicht das Interesse dran in erster Linie, dass dir so schön kuschelig, warm und weich geht in deinem Leben, sondern er möchte wie so ein großer Architekt oder Baumeister Puzzle an Puzzle, Stein an Stein in deinem Leben fügen und etwas draus bauen, was ihn groß macht, was ihm gefällt, wie er es im Kopf hat. Das ist das Beste auch für dich. So sagt es uns in seinem Wort. Vielleicht erlebst du gerade Not. Ich kenne das nicht. Ich kenne euch nicht so gut. Manche von euch könnte ich jetzt sagen, wo die Not in eurem Leben liegt. Bei manchen ahne ich es nur, bei manchen weiß ich es gar nicht. Aber egal, welche Not in deinem Leben ist und welcher Schmerz, heul und wein, das ist okay. Aber horch genau hin. Was will Gott sagen? Was will Gott sagen? Wach auf, betäub dich nicht länger mit irgendwas. Was will Gott mir sagen? Und dann, und das ist der nächste Gedanke, dann wende dich vor allem Gott zu. Er ist der richtige Adressat, wo du mit dem ganzen Schmerz hingehst. In der Not, zweiter Gedanke, Freddy, in der Not kehrt um zu Gott. Ach, reimt sich ja, in der Not kehrt um zu Gott. Na, so ungefähr. Ihr Priester am Altar, ab Vers 13, legt den Trauersack an, zieht ihn auch in der Nacht nicht aus. Weint und klagt, ihr Diener Gottes, denn Speis- und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Ruft einen Fastentag aus, ordnet einen Feiertag an, ruft die Ältesten zusammen und alle Bewohner des Landes, kommt zum Haus von Jahwe, eurem Gott, schreit um Hilfe zu ihm. Weh, was steht uns bevor, der Tag Jahwes ist nah. Er kommt mit der Gewalt des Allmächtigen, vor unseren Augen wird unsere Nahrung vernichtet, aus dem Haus unseres Gottes ist Freude und Jubel verschwunden, die Saat liegt vertrocknet und entschollen, die Scheunen sind verödet, die Speicher zerfallen, das Korn verdorben, brüllend irren die Rinder umher, weil sie kein Futter mehr finden, selbst Schafherden gehen zugrunde. Also der haut nochmal so richtig rein. Ich muss jetzt aufpassen. Nach dem ersten Gottesdienst hat mein Sohn gesagt, Papa, Predigt war okay, zweiter Punkt war langweilig. Na, also jetzt muss ich aufpassen. Ich hoffe, ihr seid noch da. Jetzt kommt der zweite Punkt, zweiter Gedanke. In der Not kehr um zu Gott. Als 14-Jähriger bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann lief mein Leben erstmal ziemlich cool. Ich wurde als erste 14-Jährige in unserer Kirche gefragt, ob ich im Kindergottesdienst mitarbeiten will, eine eigene Gruppe sogar leiten. Das war total. Und mit 15 durfte ich in den ältesten Kreis der Gemeinde, im Gemeindevorstand, was eigentlich für Nicht-Erwachsene gar nicht erlaubt ist, durfte ich mit rein. Es lief richtig glänzend. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen eine Jungschar gegründet. Er war 16, ich 15, denke ich, so etwa. Und das hatte, war eine richtig schöne Sache. Es sind auch gleich 10, 12, 14 Kinder gekommen. Es war prima. Wir hatten endlich eine Jungschar in unserer Kirche. Vorher gab es keine. Nach 2 Monaten hat mein Bruder gesagt, oh, die Kinder gehen mir voll auf den Sack, ich habe keinen Bock auf die Kinder, macht bitte allein. Und ward nicht mehr gesehen. Ein Monat oder 2 Monate später waren auch 80% der Kinder nicht mehr gesehen. Und ich war nur noch mit 3 Kindern allein. 2 davon waren meine Geschwister. Da macht es wieder richtig Spaß. Und dann Woche für Woche vorbereitet. Ein ganzes normales Programm, ne? Spiele, Geschichten, Lieder und Action und Ausflüge und alles. Und es waren halt immer diese beschissenen 3 Kinder. Es hat sich nichts geändert daran. Und dann kamen die frommen Vorschläge. Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht will Gott nicht, vielleicht ist der Bode zu hart oder was weiß ich. Also kommt vielleicht nicht Gottes Zeit und so und wart doch mal ab und all dies. Es war eine harte Zeit. 2 Jahre habe ich so Jungschar gemacht. Woche für Woche, es war eine super Ausbildung für mich. Ohne Erfolg, ohne irgendwas zu sehen, ohne dass ein einziges Kind, dabei bin ich so ein toller Kerl, ein einziges Kind dazugekommen wäre. Das war eine Not. Vielleicht sieht die Not bei dir ganz anders aus. Vielleicht viel, viel schlimmer. Vielleicht wirst du richtig runtergemacht in der Schule, in deiner Familie, in deinem Beruf, wo du gerade stehst. Die Leute machen dich richtig, richtig runter. Jede Not, egal wie es in deinem Leben aussieht, hat so eine tiefere Ebene, so eine geistliche Ebene. Und die müssen wir erkennen lernen als Nachfolger Jesu. Es ist nicht das Oberflächliche, was oben hängt, was wirklich schwierig ist, sondern was geistlich abgeht, ist das eigentliche Problem. Und deswegen spricht Joel jetzt hier die Priester an, weil er merkt, dass es hätte sicherlich Erklärungen gegeben, warum die Heuschrecken übers Land fallen. Das ist in Südrussland ja auch gewesen, das ist zu trocken, die können sich vermehren, es gibt keine natürlichen Fresser und so. Klar. Aber viel tiefer hat Joel gesehen. Er hat gesagt, das eigentliche Problem ist ein geistliches Problem bei euch. Eure Priester sind nicht mehr wirkliche Priester. Sind nicht mehr wirklich darum bemüht, euch zu Gott zu führen. Die Priester fordert Joel jetzt auf, ins Sacktuch zu gehen, in Sack und Asche, wenn man uns sagt. Einfach mal klagt und heult, zieht euch mal Trauergewänder an, betet mal eine Nacht durch, fastet und ruft Leute zusammen und versucht, die wieder auf den Weg Gottes zu bringen, schreit zu Gott. Warum ist ihm das so wichtig? Weil er das durchschaut. Er sieht, dass hinter dieser normalen Not das Geistliche liegt und es nur geistlich angegangen werden kann. Auch die Not in deinem Leben übrigens. Du denkst, das Problem ist deine Frau oder dein Mann oder deine Mutter oder deine Klassenlehrerin oder was weiß ich. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt auf einer ganz anderen Ebene. Es ist ein geistliches Problem. Steh vor Gott hin und sag, Herr, was ist das Problem? Zeig's mir, dass ich es verstehe, dass ich es kapiere. Manchmal stehe ich so vor Gott, weil ich es einfach nicht blick. Was das Problem ist. Alles ist kaputt und nur einer kann es wiederherstellen, das ist Gott. Ist bei dir auch alles kaputt? Fühlst du das manchmal so? Alles ist kaputt. Nur einer kann es wiederherstellen, das ist Gott. Aber, wichtig, Gott tut es nicht so wie ein Automat, so instrumentalisiert, dass du sagst, okay, gut, dann gehe ich wieder jetzt zu Gott und der soll mein Leben wieder richten, der soll es wieder richten, dass alles in Ordnung kommt. So ist Gott nicht. Gott möchte angebetet werden um seiner selbst willen. Gott möchte gesucht werden, weil er es wert ist. Gott möchte, dass du umkehrst zu ihm, weil er Gott ist und nicht damit dir es besser geht. Hier verweigert sich Gott an der Stelle, wenn du so denkst. Joel spricht hier zu den Priestern. Das seid ihr. Ihr seid die Priester. Das ist das Coole, seit Jesus sind auf einmal alle Priester. Es gibt nicht diese besondere Kaste der Priester, die Mittler sind zwischen Gott und den Menschen, sondern der Petrus schreibt es ganz deutlich in 1. Petrus 2, Vers 5. Ihr seid das heilige Priestertum, das auserwählte Geschlecht. Ihr sollt euer Leben als Opfer führen. Du als Nachfolger Jesu bist ein Priester Gottes. Du bist ein Priester Gottes. An dich geht diese Aufforderung. Heul doch mal, wein doch mal, lieg doch in Sack und Asche. Sag doch Gott, hier läuft doch was schief. Was läuft hier schief in unserem Land, in meinem Leben, in meiner Familie? Was läuft hier schief? Frag Gott und tu nicht so, wie wenn alles in Ordnung wäre. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da der volle Versager bin. Ich habe so einen hohen Anspruch an mich selber, was ich gerne machen würde, wie ich auf Knien liegen würde und mindestens 4 Nächte pro Woche durchbeten würde und so. Das würde ich echt alles machen. Ich schaffe es nicht mal eine, das ist das Problem. Ja. Kann ganz, ganz, bleibt ganz in meinem Anspruch zurück. Und das ist vielleicht auch der Grund für das eine oder andere, was in meinem Leben schief geht, vielleicht auch an deinem. Du denkst, oh, das wäre, ich würde gerne, aber es bleibt bei dem Wunsch. Joel sagt, der Tag des Herrn ist nahe, Vers 15. Der Tag des Herrn ist nahe. Es kommt auf uns was ganz Krasses zu. Und da nimmt man wieder dieses Bild von den Bergen. Das finde ich das schönste Bild eigentlich. Wenn ihr diese Berge euch vorstellt, wo so ein, ihr steht irgendwo in den Alpen auf dem Berg und dann seht ihr diese Bergketten und da steht so ein Hügel neben dem, hinter dem anderen und das sieht aus wie ein einziges Bergmassiv, ist es aber nicht. Und dann sieht Joel und sagt, ey, jetzt gerät erster Berg, ihr seht eine riesen Heuschreckenplage bei euch, das ist okay, aber gleich danach kommt der Tag des Herrn, der wird noch viel schrecklicher. Das dauert jetzt schon über 2000 Jahre und der Tag des Herrn ist noch nicht da. Ja. Und da hilft mir dieses Bild von den Bergen, um das zu verstehen. Joel sieht, es kommt etwas, was noch viel krasser ist, als das, was ihr gerade erlebt. Aber er sieht nicht, dass zwischen dem einen Berg und dem anderen Täler liegen, kleine Erhebungen, da passieren noch krasse Sachen, wie zum Beispiel, dass Jesus gekommen ist oder dass Israel in die Verbannung geführt wurde und so weiter. Aber es wird dieser Tag des Herrn kommen. Es wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir das, was jetzt lokal passiert, werden wir global sehen. Das, was Not ist in deinem Leben oder die Christen, ich sag mal, in islamischen Ländern können noch ganz andere Sachen erzählen, krasse Sachen. Das wird nicht nur einige treffen, nicht nur in bestimmten Ortschaften, sondern wird umfassend auch hier auf dieser Erde stattfinden. Und gerade das Volk Israel hat es ja schon oft erlebt, wenn ihr in die Geschichte vom Volk Israel reinschaut. 700 oder 600 vor Christus in dem Dreh verbannt, unter die Assyrer entführt, dann später die Babylonier, dann zerstreut auf der ganzen Welt. Überall kann man heute Juden finden auf der ganzen Welt. Dann unter den Römern ganz schrecklich gelitten, 70 nach Christus aus dem eigenen Land vertrieben, fast 2000 Jahre nicht im eigenen Land, bevor sie wieder 1948 zurückkommen konnten nach Israel. Ja. Und auch heute, wenn ihr guckt in den Nachrichten, wenn ihr euch interessiert dafür, sie sind immer der Arsch der Welt, hat man den Eindruck. Alle hacken auf ihn rum. Sie sind immer schuld an allem. Wir als Christen wissen, dass wer Israel segnet, der wird gesegnet werden. Das ist eine Verheißung im Alten Testament an Abraham, den Urvater Israels. Wer dich segnet, der wird gesegnet werden. Israel hat viele schlimme Zeiten erlebt, aber sicherlich steht noch einiges ihnen bevor, was sehr, sehr schrecklich werden wird. Und das, was du in deinem Leben an Not erlebst, das mag für dich so eine Art kleine Hölle sein, sozusagen. All das hat aber ein Ziel. Kehr um zu Gott. In der Not, kehr um zu Gott. Gott möchte, dass du wieder zu ihm gehst. Dass du aufhörst, gegen ihn zu kämpfen. Dass du auch aufhörst, irgendwelche Erklärungen zu finden, warum das jetzt passiert ist und wer schuld daran ist. Und das bringt dich nicht weiter. Erkenn die tiefere geistliche Ebene. Kehr um zu Gott. Geh zu ihm mit deiner Not, mit deinem Schmerz. Er weiß warum, er weiß wozu und er weiß die Lösung. Das ist das Entscheidende. Und das ist der dritte Gedanke, den Joel hier weiterentwickelt. Setz alles auf eine Karte. Setz alles auf eine Karte und das ist die Gottkarte. In der Not, setz alles auf eine Karte. 1826 wurde in Riga eine junge Frau geboren. Das ist also schon eine Weile her, Baltikum. Die hat eigentlich einen ganz tollen Start ins Leben gehabt, einigermaßen wohlhabend aufgewachsen, Erzieherin gelernt, ganz toll für eine junge Frau in der damaligen Zeit, einen Beruf zu erlernen und dann sich verliebt in einen wunderschönen jungen Mann und es stand die Hochzeit ins Haus sozusagen, war nur ein Problem. Gott hat diesen Mann aufs Missionsfeld berufen nach Afrika, zu den Negern, wie man damals gesagt hat, ja. Und dieser Mann hat diesem Ruf Gottes gefolgt, er ist ausgereist nach Afrika und sie sollte ein paar Monate später nachkommen, um dann dort in Afrika zu heiraten. Und hat sich darauf gefreut, klasse, und sie wollte mit diesem jungen Mann zusammen Gott dienen, prima. Und dann reist sie aus mit dem Schiff, war damals eine sehr gefährliche Fahrt, kommt am Horn von Afrika an irgendwo, legt dort an und niemand holt sie ab im Hafen. Und sie schlägt sich alleine durch zu der Station, wo dieser junge Mann stationiert ist. Und als sie dort angekommen ist, in dieser Missionsstation, führt man sie zu einem Grabhügel, der 3 Tage alt ist oder 4. Da ist ihr Verlobter gestorben, kurz bevor sie angekommen ist. Und eine Welt bricht für diese junge Frau zusammen. Ich wollte doch Gott dienen mit dir, ihn zusammen. Wir wollten doch unser ganzes Leben. Und es wäre so toll geworden. Es war alles im Eimer. Was hätte sie für ein Recht gehabt, auf Gott sauer zu sein? Und zu sagen, oder auf die Leute, auf die Krankheiten, die es da gibt, oder was weiß ich. Aber sie, das finde ich genial, hat das einzig Richtige gemacht. Sie hat gesagt, jetzt erst recht setze ich alles auf diese eine Karte. Jesus, was anderes hilft nicht im Leben und im Sterben. Und sie hat in dieser Zeit in Afrika ein Lied gedichtet, das mich schon als, da war ich noch nicht mal gläubig, hat es mich schon bewegt im Inneren, habe manches Mal Gänsehaut gekriegt, wenn ich dieses Lied gehört habe. Sehr oft mussten wir dieses Lied an einem Sterbebett singen, Menschen, die gerade gestorben sind. Haben wir dieses Lied gesungen, mein Vater hat mich verpflichtet in seinem Chor, da musste ich schon singen als 12-Jähriger und dann muss man irgendeinem, bei Leuten, die gestorben sind und die haben vielleicht schon 2-3 Tage nichts mehr geredet, so ausgetrocknet waren die so, aber wenn wir dieses Lied gesungen haben, dann haben auf einmal sich die Lippen wieder angefangen zu bewegen und die haben den Text mitgesprochen, weil sie ihn noch kannten aus ihrer Kindheit. Das Lied von dieser jungen Frau, Julie von Hausmann. Ein wunderschönes Lied, ich lese mal die 3 Verse vor. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freude und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, es wird die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gleich nichts fühle von seiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. In der Not gibt's nur eine Adresse, wo dir geholfen wird. Hier wird dir geholfen, bei Gott selber. Sonst nirgends. Sonst nirgends. Und so sagt Joel jetzt, wendet er sich weg von den Leuten, die er jetzt bequatscht hat die ganze Zeit, und er wendet sich jetzt Gott zu und sagt ab Vers 19, Yahweh, übrigens dieser eher liebevolle, helfende Gottesname im Alten Testament, Yahweh, ich rufe zu dir, denn die Glut hat die Viehweiden verzehrt und alle Bäume auf dem Feld versenkt, auch die wilden Tiere schreien zu dir, denn die Wasserläufe sind versiegt und die Viehweiden vom Feuer verbrannt. Auf einmal, wenn Gott in den Fokus rückt, wird es alle ganz kurz. Bisher, die ersten Teile waren so lang und hat ausführlich die Not beschrieben und wie schrecklich und katastrophal alles ist. Und auf einmal ist Gott im Fokus seines Denkens und dann schrumpft alles zusammen. Er sagt nur noch kurz, hey, es läuft total kacke. Ich schreie zu dir, Gott. Manchmal ist das ehrlichste Gebet, wenn ihr einfach nur rausschreit, Jesus, hilf. Herr Jesus, hilf. Oder Herr Jesus, erbarm dich. Ich kann nicht mehr. Aber du kannst. Gott lässt manchmal das zu, dass dir in deinem Leben alle Optionen wegbrechen. Das ist für uns Deutsche, so Ingenieurswesen geprägte Menschen, sehr schwierig. Wir haben immer einen Plan B. Ich will jetzt nicht die Ingenieure angreifen hier unter uns. Ne? Wir haben immer einen Plan B. Immer eine Option offen. Immer noch mal ein Ass im Ärmel. Immer noch etwas, was wir stattdessen machen können. Und Gott haut eins nach dem anderen weg und sagt, es gibt keine Option mehr. Nur noch mich. Komm zu mir. Komm zu mir. Alles andere hilft dir nicht. Nachdem Joel jetzt das Volk aufgefordert hat, die Anführer, die Priester, dass sie sich Gott zuwenden sollen, macht das ihnen jetzt selber vor. Und fast wie so ein kleiner Joke bastelt er das hier ein in Vers 20, dass die Tiere viel klüger sind als die Menschen. Er sagt in Vers 20, auch die wilden Tiere schreien zu dir. So nach dem Motto, die haben es schon lang kapiert, wo das Problem liegt. Da müsst ihr euch hinwenden. Gott, das ist die richtige Adresse. Und ihr macht immer noch rum am, oh, was für Pestizide können wir einsetzen oder so. Ich sage es jetzt mal mit unseren heutigen Mitteln. Ne? Nee. Gott ist der richtige Adressat. An ihn müssen wir uns wenden. Die wilden Tiere schreien zu dir. Sie lechzen nach Gott. Es kann nur bei Gott der Durst gestillt werden, der in deinem Herzen ist. Es kann nur bei Gott die Not und der Schmerz gelindert werden, den du erlebst. Es gibt nur diese eine Karte, auf die du setzen kannst. Ich möchte mal zum Schluss kommen. Wenn meine Frau und ich miteinander diskutieren, was wir, zumindest ich sehr gern tue, was wir miteinander gerne tun, meine Frau manchmal gern, ich meistens gern, dann kann Folgendes vorkommen. Wir reden, sie redet, ich rede, sie redet, ich rede, sie redet, ich rede. Und auf einmal sagt sie, du hörst mir doch gar nicht zu. Du hörst mir doch gar nicht zu. Hast du gerade gesagt, Erik, oder was? Hörst mir eigentlich zu, Erik? Super. Also, du hörst mir doch gar nicht zu. Dann sage ich, doch, ich höre dir doch zu, ich bin doch hier, ich kann gar nichts anderes machen, ich kann doch gar nicht raus. Du hörst mir doch gar nicht zu. Hör mir doch mal zu. Kennt ihr, ne? Also Ehepaar zumindest kennen wahrscheinlich diese Situation, aber es gibt es auch unter guten Freunden oder unter guten Freundinnen, ne? So, hör mir doch mal richtig zu. Hör mir doch mal richtig zu. Und genauso ist es bei uns im Umgang mit Gott. Es ist schwierig, richtig zuzuhören. Aber genau das möchte Gott mit der Not beim Volk Israel in Joel 1. Und genau das möchte Gott auch in deinem Leben, mit dem Schmerz und mit der Not bei dir. Er möchte dir sagen, hör doch mal richtig zu. Hör mir doch mal zu. Lenk dich nicht immer ab. Weich nicht immer aus. Wach mal auf. Geh mal das an. Mach nicht dein eigenes Bild von Gott. Bastel dir nicht einen Gott zusammen, der so oder so oder so sein muss. Ich bin Gott und ich entscheide, wie ich bin und nicht du mit einem beschränkten Verstand entscheidest. Manche gehen dann zu Gott, ihr kennt das vielleicht so, ah, wenn der Gott liebevoll wäre, dann würde doch das oder jenes nicht zulassen. Merkt ihr, wir heben uns über die Brust und sagen, so muss Gott sein. Nein, Gott ist ganz anders. Das ist etwas, was für mich eine wichtige Offenbarung war. Gott ist der ganz andere. Er entscheidet, wie er ist und nicht ich entscheide, wie er ist und wie er zu sein hat. Gott zerbricht manchmal in unserem Leben durch Not alle kleinen Götzenbildchen, die wir von ihm gebaut haben, wie er sein müsste und lehrt uns dann durch die Not, wie er wirklich ist und was er wirklich in deinem Leben tun soll. Und deswegen die Botschaft, die Joel seinem Volk sagt, hört zu, kehrt um zu Gott, setzt alles auf diese eine Karte, die gilt auch dir in deiner Not jetzt, wo du gerade drin steckst. Hör zu, kehr um zu Gott. Setz alles auf diese eine Karte. Alles andere hilft nicht.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.